Deutschlandfunk, Europa heute.
Eine Woche nach der Parlamentswahl in Österreich stehen in dieser Woche Konsultationsgespräche mit den Parteien auf der Agenda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Den Anfang machte am Freitag FPÖ-Parteichef Herbert Kickl. Die Rechtspopulisten stellen erstmals die stärkste Fraktion im neuen Parlament und sie wollen den Kanzler stellen.
Es ist ein klarer Auftrag für eine neue, eine frische, eine starke patriotische Kraft in der Regierung und für eine neue Führung an der Spitze einer Regierung, und zwar einer Regierung, die sich selbst als Werkzeug, als Instrument des Volkes versteht.
FPÖ-Parteichef und Spitzenkandidat Herbert Kickl nach seinem Gespräch mit dem österreichischen Bundespräsidenten. Eine Ernennung Kickls zum Bundeskanzler durch den Bundespräsidenten erscheint dennoch unwahrscheinlich aktuell. Die konservative ÖVP ist zwar die einzige Partei, die eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht rundweg ablehnt. Eine Koalition ist für die ÖVP aber erst nach dem Rückzug des Hardliners Kickl verhandelbar, heißt es. Ähnlich war es vor einem Vierteljahrhundert, als die beiden Parteien erstmals auf Bundesebene eine Koalition gebildet haben. FPÖ und ÖVP waren im Oktober 1999 mit jeweils gleichen Fraktionsstärken in den Nationalrat, in das österreichische Parlament eingezogen und hatten sich nach wochenlangem Ringen erst auf ein Bündnis einigen können. Erst nachdem FPÖ-Chef Jörg Haider auf ein Regierungsamt verzichtet hatte. Im EU-Ausland wurde diese Regierung dennoch als Tabubruch empfunden. Die EU-Partner reagierten sogar mit diplomatischen Sanktionen und isolierten die Regierung in Wien weitgehend, zumindest in den ersten Monaten. Mein Kollege Gerwald Herter hat die Österreich-Krise damals als EU-Korrespondent in Brüssel begleitet. Herr Herter, woher kam damals der Druck in Brüssel, diplomatische Sanktionen gegen das damals ja noch sehr junge EU-Mitglied Österreich zu verhängen?
Ja, der Druck kam zunächst einmal aus Österreich selbst, von den Fakten, die sich dort abzeichneten. Anfang Februar des Jahres 2000 wurde eine schwarz-blaue Regierung vom Bundespräsidenten angelobt. Dabei hatte die SPÖ, hatten also die Sozialdemokraten, die Wahl deutlich gewonnen. Sie waren trotzdem raus, weil der Außenminister und dann Bundeskanzler Wolfgang Schüssel das Wahlergebnis, wie man damals in Wien sagte, neu verhandelt hatte. Ohne Not, Absage an die Sozialdemokraten, mit denen wäre er auch nicht Kanzler geworden, Bündnis mit der FPÖ, damals noch mit dem Vorsitzenden Haider, wie erwähnt. Der war zwar nicht an der Regierung beteiligt, aber der Wahlkampf wurde zuvor gerade von ihm geprägt und der war, wie viele in Österreich sagten, fremdenfeindlich. Ich erinnere da nur an einen Slogan der sogenannten freiheitlichen, Zitat, wir garantieren Stopp der Überfremdung Österreich zuerst. Es gab auch FPÖ-Vorleute, die sich im Wahlkampf rassistisch, fremdenfeindlich geäußert hatten. Das fiel im Ausland auf, eben auch in Deutschland. Die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Schröder und Fischer erklärte, Deutschland müsse da reagieren, Deutschland sei ein viel größeres Land, es gebe internationalen Druck. Und es gab noch eine andere Motivation in Staaten wie Frankreich und Belgien. Die hatten selbst mit starken Parteien am rechten Rand zu tun, Front National, Vlaams Blok, während den Anfängen sozusagen, man wollte ein Signal gegen die Zusammenarbeit mit solchen Parteien setzen. Heute würde man wohl sagen, man wollte eine Brandmauer ziehen um Österreich herum, damit auch Wählerinnen, Wähler in anderen Ländern sehen, solche Parteien sind nicht salonfähig, werden international nicht akzeptiert.
Schauen wir noch mal etwas detaillierter auf die Umstände. In den EU-Verträgen gab es zu diesem Zeitpunkt ja keine effektiven Sanktionsmöglichkeiten. Wie hat Brüssel das Problem dann rechtlich gelöst?
Ja, mit einem Trick. Sie haben es genau formuliert. In den EU-Verträgen waren Sanktionen zwar vorgesehen, aber das Verfahren war nicht praktikabel. Alle damals 15 Mitgliedstaaten hätten nämlich zustimmen müssen, also auch das betroffene Österreich. Das Ziel war klar formuliert, Sanktionen aufgrund Verstößen gegen Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Das Verfahren sah aber eine Einbindung des Parlaments vor, Anhörung des betroffenen Mitgliedstaats, also Österreich, und Österreich hätte deshalb ein Vetorecht gehabt und davon Gebrauch gemacht. Stattdessen setzten sich dann eben 14 Mitgliedstaaten zusammen und beschlossen bilaterale Sanktionen gegen Österreich. Alle 14, aber formal doch jeder Staat einzeln. Da war vorgesehen das Ende offizieller bilateraler Kontakte auf politischer Ebene. Schon das ließ gewisse Lücken. Außerdem keine Unterstützung für österreichische Kandidaten in internationalen Organisationen. Bitter, immerhin ist Wien UN-Standort. Und die österreichischen Botschafter sollten nur auf der sogenannten technischen Ebene empfangen werden, also ohne Protokoll, aber eben auch kein Abbruch der Kontakte.
Sie haben gerade schon gesagt, das hatte durchaus von den anderen EU-Staaten auch gewisse egoistische Motive. Es ging um eine Brandmauer sozusagen. Aber Sanktionen sollen ja vor allem dem Sanktionierten schaden. Wie haben die Österreicher auf die Bestrafung aus Brüssel reagiert damals?
Also zum größten Teil sehr empört, das habe ich hautnah erlebt. Ich erinnere mich an jemanden, der damals in der österreichischen Vertretung bei der EU in Brüssel arbeitete und der beklagte, dass ihn selbst die belgischen Taxifahrer nicht mehr mitnehmen wollten. Wolfgang Schüssel war auch empört, ich würde auch sagen beleidigt. Seiner Regierung war immer daran gelegen, die Sanktionen als EU-Sanktionen zu bezeichnen, somit illegal. Das zielte ein wenig darauf ab, die Großen können es mit den Kleinen ja machen, obwohl es um ihre eigenen Probleme eigentlich geht. Schüssel galt als überzeugter Europäer, hatte großen Anteil am österreichischen EU-Beitritt Mitte der 90er. Und dann diese Sanktionen, das war aus seiner Sicht enttäuschend. Aber in Wien gab es auch was anderes, die sogenannten Donnerstagsdemonstrationen gegen die schwarz-blaue Regierung. Und immerhin Ende Februar 2000, also relativ zügig, zog sich dann Jörg Haider auch von der FPÖ-Parteispitze zurück. Die EU hatte dann Probleme, da rauszukommen. Es fehlte eine Exit-Strategie. Ein Komitee der Weisen urteilte schließlich, dass die schwarz-blaue Regierung immerhin nicht rechtsextrem handelte. Man fand schon Äußerungen von Ministern, die nicht zu den Werten der EU passten. Im September dann, im Jahr 2000, wurden die bilateralen Sanktionen gegen Österreich aufgehoben. Zuvor hatten sich Tschechien, Israel, Kanada und Norwegen den EU-14 angeschlossen.
Haben denn die Sanktionen am Ende den Einfluss der FPÖ auf die österreichische Politik geschwächt?
Ich würde sagen, nein. Die erste schwarz-blaue Regierung produzierte viele Skandale. Finanzminister Grasser wurde später strafrechtlich verurteilt, aber vieles kam erst später heraus. Und in der Zeit der Sanktionen wuchs zunächst die Unterstützung für ÖVP und FPÖ. Der ersten Koalition folgte eine zweite und auch Kanzler Kurz hat dann ja wieder mit der FPÖ koaliert. Am Ende, das hat man vor einer Woche gesehen, ist die FPÖ nun zum ersten Mal stärkste Partei in Österreich geworden.
Vor einem Vierteljahrhundert führte eine FPÖ-Regierung zu diplomatischen Sanktionen in der Europäischen Union, noch bevor die Regierung die ersten Gesetze beschlossen hatte. Gerwald Herter war das mit einem Blick zurück.